was sie alles gehört. Es gehört mehr gesund gegessen, mehr gespurtelt, weniger gewogen, mehr gearbeitet, mehr geliefert, mehr Urlaub, immer mehr Geld, mehr gelesen, mehr geliked, immer mehr kommentiert und alles geschert. Ich glaube, dass nicht mehr geschert gehört, sondern sie geschert gehört. Mehr kümmert, mehr hingeschaut, viel mehr geholfen. Weil helfen mehr ist als nur ein Job. Jetzt bewerben unter caritas-jobs.at.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Rausch des Lebens. Einem Podcast, in dem wir uns mit Themen wie Burnout und Sucht beschäftigen, wie man aus diesen unschönen Situationen des Lebens wieder rauskommen kann und wie man glücklich bleiben kann. Mein Name ist Verena Tietze. Ich bin 37 Jahre alt und heute führe ich ein glückliches und erfülltes Leben. Dafür musste ich aber erstmal durch ein Burnout und einen Alkoholentzug. Gemeinsam mit Professor Michael Musalek, Psychiater und Psychotherapeut und Vorstand des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund-Freud-Universität, werden wir Folge für Folge Themen aufbereiten, die mich, aber auch so viele Menschen da draußen beschäftigen. Und wir werden eines feststellen, dass der Rausch des Lebens so viel besser sein kann, wenn er nicht aus Alkohol besteht. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Ich bin Verena Tietze und sitze hier mit Herrn Professor Musalek. Wie geht's Ihnen denn heute?
Schönen Tag. Es geht mir ja ganz gut. Schauen wir, was das Thema heute bringt. Ist ja ein nicht ganz unheikles Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Und wie geht's Ihnen?
Ja, mir geht's auch ganz gut. Auch für mich ein auf jeden Fall interessantes und spannendes Thema. Ich habe es auch schon angekündigt. Wir sprechen heute über die Frau und die Lust. Schauen wir mal, was da so auf uns zukommt. Ich finde ja, die Lust per se ist ein bisschen eine schwierige Angelegenheit in der heutigen Zeit. Und wir werden uns auch in der nächsten Folge den Männern widmen. Also wir werden heute wirklich den Fokus auf die Frau legen. Vorweg, ich muss es fragen, gibt es denn überhaupt Unterschiede, was jetzt die Biologie der Lust angeht, zwischen Frau und Mann?
Ich denke, bevor wir diese Frage erörtern, müssen wir uns die Frage stellen, was verstehen wir eigentlich unter Lust? Denn da werden ganz unterschiedliche Dinge darunter verstanden. Zum einen natürlich das sexuelle Begehren und auch dieser Wunsch, dann einen Orgasmus zu erleben. Aber es wird unter Lust auch verstanden, einfach Spaß zu haben, also Lust mit lustig sein in Verbindung gebracht und auch das Erlebnis von Freude. Und all das ist nicht das Gleiche. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Also in Bezug auf das Freudeerleben, darüber haben wir schon einmal gesprochen, das ist also dieses Erleben, dieses positive Erleben, wo wir einen langsamen Anstieg haben und dann auf einem langen Plateau uns befinden des Wohlseins. Das ist bei Männern und Frauen durchaus gleich, da gibt es keine großen Unterschiede. Das zweite ist Spaß zu haben. Spaß, auch darüber haben wir gesprochen, dieses Gipfelerlebnis, rascher Anstieg, hoher Peak, hoher Gipfel und dann diese postkoitale Tristesse, die eintritt, wo ich dann gleich wieder diesen hohen Anstieg haben möchte. Auch das ist durchaus etwas, was Männer und Frauen gleich erleben, wenn es um bestimmte Dinge auch außerhalb der Sexualität geht. Das sexuelle Begehren und auch das sexuelle Empfinden, da mag es Unterschiede geben, aber bevor ich da etwas dazu sage, möchte ich doch etwas sagen, was mir besonders am Herzen liegt, denn wir sprechen so gerne heute von den Männern und den Frauen und tun so, als ob alle Männer gleich wären und alle Frauen gleich wären. Also ich würde mich sehr bedanken, wenn ich gleich wäre wie alle anderen Männer. Das möchte ich also gar nicht sein. Und ich denke, Sie werden auch sich zwar als Frau fühlen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber gleich deshalb, so wie alle Frauen zu sein, ist das wirklich so? Glauben Sie, dass Sie so wie alle Frauen sind?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Nein, das stimmt. Also wir wollen das auch nicht so generalisieren. Die Frauen sind so und die Männer sind so. Ich habe da übrigens auch ein Buch gelesen von Emily Nagoski, heißt sie, und da geht es um die Sexualität. Also ich spreche jetzt um die Lust im sexuellen Sinne bei Männern und Frauen, wo sie sagt, so kann man das überhaupt nicht sagen, sondern bei jedem Menschen, egal ob er sich als Frau, als Mann oder genderfluid oder was auch immer es ist,
ist auch die Lust etwas ganz Einzigartiges, Individuelles. Und manche haben zum Beispiel eine schnellere Lust, also das Arousal, also dass man lustvoll ist, dass das sehr schnell ansteigt, bei manchen langsamer. Dann gibt es manche, die haben stärkere Hemmungen, manche haben weniger Hemmungen. Also dass das wie auch ein Mosaik ist, das sich halt zusammensetzt bei jedem Menschen und jeder in Ordnung ist, so wie er ist quasi. Und man das auch gar nicht sagen kann, dass zum Beispiel Männer schneller Lust empfinden und Frauen langsamer. Ja, dass das eigentlich gar nicht die Biologie eben ist, sondern einfach jeder Mensch für sich herausfinden darf, wie es bei ihm aussieht.
Es gibt schon biologische Unterschiede, aber ich bin ganz bei Ihnen. Also man kann es nicht so einfach machen. Der eine kommt rasch zum Orgasmus und der andere kommt langsamer zum Orgasmus. Dafür hat er einen längeren Orgasmus, ja. Der andere hat einen kürzeren Orgasmus. Das mag schon in gewissen Häufungen stimmen, aber dort, wo man ganz große Unterschiede sieht, ist beim Monatszyklus. Der Mann hat einfach nicht einen vergleichbaren Monatszyklus mit der Frau. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, dass es durchaus auch einen Monatszyklus beim Mann gibt. Aber eines ist jedenfalls klar, er ist nicht vergleichbar.
Ja.
Es ist einfach nicht so, dass es bestimmte Zeiten gibt, wo die sexuelle Lust besonders gering ist und wo vor allem, und das ist ja der entscheidende Punkt, es bestimmte Tage gibt im Monatszyklus, wo diese sexuelle Lust ganz besonders groß ist und wo auch die Bereitschaft, ihr sexuelle Handlungen zu setzen, besonders groß ist. Das gibt es beim Mann in der Tat nicht. Und da unterscheiden sich die beiden natürlich ganz, ganz wesentlich. Auch der Zustand, der psychische Zustand der Frau ist einfach bestimmten Monatsrhythmen einfach unterlegen. Das heißt, es gibt bestimmte Tage, wo man sich einfach nicht so wohl fühlt. Interessanterweise nicht unbedingt die Tage der Menstruation, sondern typischerweise die Tage vor der Menstruation, wo viele Frauen sagen, sie haben Spannungsgefühle, fühlen sich ein bisschen deprimiert. Sie fühlen sich jedenfalls verändert, nicht so leistungsfähig, wie sie üblicherweise sind. Also da gibt es biologisch letztlich Unterschiede, die man einfach kennen muss und die auch letztlich jeder weiß. Und dann gibt es, denke ich, schon große Kulturunterschiede oder kulturbedingte Unterschiede in der Sexualität. Und da kommen wir zu einem sehr spannenden Thema, denn diese Kulturunterschiede, die nivellieren im Moment, beziehungsweise da sind wir in einer völlig verunsicherten Situation im Moment, weil so die klassischen Ideen, also da gibt es den Mann, der die sexuelle Handlung herbeiführt und da gibt es die Frau, die sich hingibt, das ist heute einfach nicht mehr so gelebt, Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer geschlossen, aber es schwingt natürlich noch immer bis zu einem gewissen Grad mit. Und diese Übergangszeit, in der wir uns befinden, wo also eine wirkliche Gleichstellung auch in der Sexualpartnerschaft noch nicht vorhanden ist oder bei vielen noch nicht vorhanden ist und gleichzeitig aber schon gewünscht wird, das verunsichert natürlich schon viele, viele Menschen und führt möglicherweise auch dazu, dass dann manche Diskrepanzen zwischen Mann und Frau noch stärker in Erscheinung treten, als es eigentlich gewollt ist.
Also was ich glaube oder womit ich auch zu kämpfen hatte, ist dieses, es gibt schon immer noch dieses Madonna oder Hure, wenn ich das so sagen darf. Also einerseits gibt es diese Richtung, dass man im Bett besonders als Frau jetzt, ja, also besonders, weiß ich nicht, gut sein soll und Performance und da irgendwas spielen möchte, dass man die femme fatale ist, ja, oder dass eben auch dieses gut genug sein, also das ist schon wieder mit Leistung oder mit Erfolg irgendwie verknüpft einerseits. Andererseits wird man schon immer noch verteufelt als Frau, wenn man besonders viele Sexualpartner hatte. Also es spießt sich ja total, weil ich kann ja nicht eine unglaublich tolle Expertin im Bett sein und das wird ja von mir quasi dann verlangt, aber gleichzeitig darf ich eigentlich nicht die Übung haben, also im Sinne von, aber gleichzeitig viele Sexualpartner haben, da bin ich ja wieder eben quasi die Hure, wenn ich mich auf das einlasse. Also das gibt es schon immer noch und ich finde, das ist etwas, was eben nicht zu erfüllen ist als Frau. Also das Bild, das derzeit herrscht, bringt ja in mir eine unglaubliche Zerrissenheit, weil ich will weder das eine noch das andere sein, sondern ich will eigentlich Sexualität so leben können, dass ich sagen darf, was ich mir wünsche und eben das mit Wertschätzung verbunden ist. Und ich finde diese Performance, die ist oder die war bei mir sehr stark präsent. Also, dass ich irgendetwas zu sein habe. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, wir haben eine Fülle von Stereotypien, mit denen wir hier konfrontiert sind. Und eine dieser Stereotypien ist, dass Männer durchaus mehrere Frauen, zumindest hintereinander, als Sexualpartner haben können, während das bei der Frau noch immer gewissermaßen verpönt ist. Ja. Es ist nicht mehr ganz so dramatisch, dass jede Frau, wenn sie heiratet, Jungfrau sein muss und alles andere eine desaströse Situation ist. Aber diese Stereotypien gibt es einfach noch. Und dann gibt es einen Punkt, der uns, denke ich, schon sehr zu denken geben sollte. Und das ist, dass Sexualität, gut seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts oder vielleicht etwas kurz danach, nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts, losgelöst wird von der Liebe. Also es geht um Sexualität, es geht um Expertentum in der Sexualität, wobei, da bin ich mir nicht so sicher, wie viele Experten es da auf dem Gebiet gibt. Möglicherweise doch einige selbsternannte Experten. Ja. Es wird ja nicht darüber gesprochen. Es ist weiterhin ein hochtabuisiertes Thema. Also wir sprechen theoretisch darüber. Wir schauen uns auch vielleicht das eine oder andere an, was hier an Film gemacht wird. Aber so darüber zu sprechen, wie wir Sexualität wirklich erleben, mit all den Schönheiten, möglicherweise auch mit all den Peinlichkeiten, mit all dem, was halt schief geht, wo wir das gar nicht so expertenhaft betrieben haben, wie es ist, das wird ja völlig tabuisiert. Aber was eben ganz besonders problematisch aus meiner Sicht ist, ist, dass die Sexualität früher nur beim Mann, jetzt auch bei der Frau, losgelöst betrachtet wird von der Liebe. Also es geht nicht darum, hier eins zu werden in einem körperlichen Prozess mit dem Menschen, den man voll und ganz liebt, sondern es geht darum, dass man es richtig macht, dass man einen richtigen Orgasmus erlebt und damit kommt plötzlich ein Leistungsdruck, also eigentlich nicht ein Leistungsdruck, sondern ein Erfolgsdruck auf. Wenn ich als Frau jetzt keinen Orgasmus habe, dann gibt es einige Frauen, ich weiß das auch aus meiner Praxis, die dann sagen, bin ich denn überhaupt Frau? So quasi, als ob es davon abhinge, ob man Frau ist oder nicht Frau ist, ob man einen Orgasmus hat oder nicht. Und genauso ist es auch natürlich beim Mann. Keine Erektion, eine Erektionsstörung für viele, nicht nur jetzt desaströs in der sexuellen Handlung, sondern im Leben. Ich bin kein Mann mehr, kein richtiger. Ja. Oder ich stehe nicht mehr mein Mann oder etwas Ähnliches. Das heißt, es kommt ja plötzlich ein Erfolgsdruck mit herein, weil eben das Ganze ja als eine körperliche Höchstleistung angesehen wird, zu der halt manche befähigt sind und andere sind halt die Schwächlinge, die schaffen es nicht ganz. Aber wie war es bei Ihnen oder wie ist es bei Ihnen? Ist es um Leistung gegangen, ist es um Performance gegangen oder war es immer die große Liebe?
Nein, es war nicht immer die große Liebe. Also da gibt es einen Punkt, der sehr schwierig ist. Und zwar habe ich zum Beispiel ja auch viele One-Night-Stands gehabt und habe mir eingeredet, das ist, weil ich besonders emanzipiert bin und weil ich kann und ich bin eine tolle Frau und ich bin eine femme fatale und ich gehe in die Bar und dann treffe ich dort einen Mann und dann hole ich mir da irgendwas ab und so weiter. Und habe das ja sogar sehr zelebriert. Und wenn ich jetzt darauf zurückblicke, dann sehe ich das überhaupt nicht mehr so, weil ich jetzt denke, dass ich da eigentlich auf der Suche eben eigentlich nach Liebe war oder nach Bestätigung oder Anerkennung, aber eigentlich nicht nach diesem, oh, ich bin ein Sexmonster und will jetzt die ganze Zeit One-Night-Stands haben und so. Also ich finde das auch in der heutigen Zeit so schwierig, weil ich mittlerweile der Überzeugung bin, dass ich eigentlich nur noch Sex haben möchte, eben mit Liebe, also mit Emotionen. Und wenn ich jemanden sehr wertschätze, es muss vielleicht nicht immer die Liebe meines Lebens sein, aber es muss eine gesunde und schöne Zuneigung geben. Ich könnte mir das nicht mehr vorstellen, jetzt mit einem fremden Mann den sexuellen Akt zu begehen. Also das ist für mich nicht mehr vorstellbar, weil ich auch natürlich den Alkohol nicht mehr habe, der das alles verschleiert für mich. Und früher habe ich mich betrunken und das hat super leicht funktioniert, aber das gibt mir halt total zu denken auf, also dass ich das quasi gemacht habe, um schnellen Sex zu haben und das für mich jetzt einfach ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Meine Frage an Sie ist, das machen doch ganz viele, also Männer so wie Frauen. Ich sehe das auch auf den Dating-Apps, da gibt es ganz viele, die den schnellen Spaß suchen. Ich möchte das jetzt nicht verurteilen, also jeder soll machen, was er will, aber es ist so krass für mich, weil es für mich diese zwei argen Seiten gibt. Das eine, wo ich das ständig betrieben habe, und das andere, wo ich mir jetzt denke, das ist unmöglich, das kann ich gar nicht machen. Können Sie mir das irgendwie erklären?
Es gibt schon diese zwei Extremvarianten, die uns Erich Fromm vor Augen geführt hat. Auf der einen Seite eben diese liebesbefreite Sexualität, also wo es einfach nur um sexuelle Befriedigung geht. Er hat das mit dem Spaß gleichgesetzt, also typischerweise ein Gipfelerlebnis. Man kommt relativ rasch zur Sache, man kommt relativ rasch zum Höhepunkt und dann eben diese Tristesse, die sich einstellt nach dem Orgasmus, nicht? Wo man einfach dann merkt, da ist ein wie ein Nichts und man fühlt sich einfach nicht wohl. Und zum anderen diese liebevolle Sexualität oder eben auch sexuell erfüllte Liebe, wo man in ein Plateau eintritt und wo es einfach auch nach dem Orgasmus oder auch möglicherweise ohne einen Orgasmus einfach ein wunderschönes Zusammensein ist, wo man einfach ja, ganz in dieser Zweisamkeit letztlich aufgeht und die ganz tief erleben kann. Natürlich gibt es alle Mischungen jetzt zwischen den beiden und da halte ich es durchaus mit Friedrich Nietzsche, der auch davon gesprochen hat, dass dieser Genuss, dieses Plateauerlebnis etwas Wunderbares ist, aber dann braucht es halt auch, er hat es genannt, diese Verzückungsspitzen. Ja, also dort, wo man dann einfach nochmal abhebt miteinander, das geht natürlich nicht auf Dauer, aber eben nicht dann wieder tief herunterfällt, in dieses Nichts, in diese auch letztlich Einsamkeit, in dieses Alleingelassensein, selbst wenn er oder sie noch neben einem liegt, sondern wo man eben wirklich auf dieser Welle einfach weiter schweben kann. Das ist es doch, was die meisten wollen, was übrigens wahrscheinlich auch viele Männer wollen, aber Frauen es auch eher zugeben können. Also wenn wir schon über die Unterschiede zwischen Mann und Frau oder die Besonderheiten der Frau sprechen, dann können sich das manche Männer nicht so zugeben, denn da geht es darum, den Mann zu stellen. Und da spielt natürlich Alkohol eine Rolle, denn diese Hemmungen, die wir haben, uns darauf einzulassen, auch die Verletzlichkeit, die dabei ist, nicht? Wenn etwas schief geht, das ist ja nicht alles so nur angenehm, dann ist es mit Alkohol natürlich leichter, wobei es die Frau hier wesentlich leichter hat als der Mann, denn beim Mann, wenn der Alkoholspiegel zu hoch ist, ist es mit zumindest einem vaginalen Verkehr nicht mehr gut möglich, weil einfach die Erektion nicht mehr so funktioniert. Also es fällt relativ bald, kommt man in eine anästhetische Lage, bei der Frau nicht so sehr sichtbar, nicht? Weil Alkohol ist ein Anästhetikum, ja. Das wird immer wieder vergessen, man kriegt einfach weniger mit. Und man kriegt auch von der Sexualität weniger mit. Man ist zwar enthemmter und traut sich mehr, aber letztendlich im Gefühlsbereich fehlen die Nuancen.
Ja. Und was ist jetzt quasi bei mir passiert? Also bei mir gibt es ja jetzt diesen krassen Wandel von diesem sehr schnelllebigen Sexualleben, außer wenn ich in festen Beziehungen war, da natürlich nicht, zu wo ich jetzt mich befinde nach dieser wirklich krassen Krise, wo ich jetzt mit so viel mehr Vorsicht auf dieses Thema zugehe und mir das auch gar nicht mehr möglich ist. Ja, also...
Ich glaube nicht, dass in Ihren Wünschen sich so viel geändert hat, aber ich möchte das nicht in Sie hineinprojizieren, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich das immer schon gewünscht haben, mit jemandem eben so in Zweisamkeit abzuheben, einfach ja, es wunderbar zu erleben, anerkannt zu werden, geliebt zu werden, auch gehalten zu werden, auch beschützt zu werden. Wer möchte das nicht? Aber diese Verletzbarkeiten, die sich natürlich damit ergeben, umso mehr wir uns öffnen, desto verletzlicher werden wir einfach. Und wenn das dann aus ist, umso schmerzhafter wird es. Haben sie umgangen, indem sie gesagt haben, ja, für mich ist das genug. Aber 19, da bin ich natürlich immer souverän. Ja. Da stehe ich über den Dingen. Ja, da habe ich es in der Hand quasi. Da kann mir eigentlich nicht viel passieren, weil im ersten Fall, da gehe ich halt einfach weg. Das war es halt dann für mich, oder? Während, wenn man jemanden wirklich liebt, kann man auch weggehen. Aber das tut halt schon sehr, sehr weh.
Also ich habe das quasi auch aus Angst, oder? Also da war ganz viel Angst da und ein niedriger Selbstwert. Aber das Schlimme ist ja, es ist ein Teufelskreis, weil ich habe das ja gemacht und ich habe mich ja nicht besser gefühlt oder gut gefühlt, sondern schlecht und Schuldgefühle gehabt und so weiter. Also das war ja nicht, ich habe es mir zwar eingeredet, so im Sinne von, ach, ich bin so toll, weil ich bin eine emanzipierte Frau, die One-Night-Stands hat, aber in Wirklichkeit war das eine Geschichte, die ich mir erzähle, und darunter war Angst und eigentlich, glaube ich, eben die Suche nach Liebe, die ich mir aber damit selber verbaut habe, weil ich sie so gar nicht zulassen konnte.
Und jetzt verbauen Sie sich einfach nichts mehr. Jetzt lassen Sie es zu und können damit auch ganz andere Dinge erleben. Allerdings eben mit dieser Gefahr, auch verletzt zu werden.
Ja.
Und dazu braucht es halt auch ein schrittweises Herangehen. Ich halte also nichts davon, jetzt einfach sich einfach zu öffnen, denn dann ist die Verletzungsgefahr noch größer. Aber so Step by Step denke ich, dass Sie heute Dinge erleben können und dürfen, die Sie damals möglicherweise auch schon wollten. Aber das möchte ich Ihnen jetzt nicht unbedingt einreden.
Ja. Also das heißt ja, die Lust in einer Beziehung kann sich ganz anders entwickeln als bei einem One-Night-Stand. Klar, weil da haben wir mehr Zeit und mehr Respekt, mehr Wertschätzung und so weiter. Ich glaube, dass die Lust ja schon in Beziehungen eine große Rolle spielt. Wie wichtig ist die Lust für die Frau in einer Beziehung? Oder vielleicht auch für den Mann? Also vielleicht können wir das gar nicht jetzt nur auf die Frau beziehen.
Es ist in jedem Fall wichtig. Und wie Sie sagen, es kann sich diese Lust, auch sexuelle Empfinden oder nennen wir es jetzt körperliches Empfinden oder erotisches Empfinden, das muss ja nicht immer an einen Sexualakt gebunden sein. Es gibt ja sehr viele liebevolle Zuwendungen, die jetzt nicht als Sexualakt im eigentlichen Sinne zu bewerten sind. Die kann sich natürlich entwickeln, aber sie kann sich nicht nur entwickeln, sondern wir sind auch fähig, es zu kultivieren. Wir können miteinander einfach uns auf Dinge einlassen, auch gefühlsmäßig einlassen. Wir können auch zulassen, dass der andere uns gefühlsmäßig näher kommt. Und das meine ich unter Kultivieren. Also es ist nicht nur so, dass sich etwas entwickelt in der Beziehung, sondern wir können es kultivieren. Da, denke ich, haben beide, sowohl Mann wie auch Frau, oder in einer Mann-Mann-Beziehung oder einer Frau-Frau-Beziehung, eben beide Partner immer die Aufgabe, es miteinander zu kultivieren. Und da kommen wir an einen wichtigen Punkt, denn sehr häufig ist es so, dass man erwartet, der andere wird was kultivieren. Der andere wird es machen und er sollte eigentlich das tun oder sie sollte eigentlich das tun. Und so funktioniert es in der Regel gar nicht, sondern es kann nur in einem Wechselspiel sein, denn dieser banale Satz, eine Beziehung ist ein Prozess, der zwischen zwei Menschen stattfindet, ist einfach richtig. Ja. Es ist nicht so, dass der eine was richtig macht und der andere kann darauf warten, dass der das richtig macht, sondern es müssen beide versuchen, hier in die gleiche Richtung miteinander zu gehen. Und dann ist es natürlich auch sehr befriedigend, selbst dann, wenn nicht unbedingt der Sexualakt dann das finale Ereignis ist.
Also ich kann mich erinnern an meine langen Beziehungen, über die ich jetzt auch schon gesprochen habe. Und damals war das so, dass es sehr wenig Kommunikation gab. Also es wurde einfach vorausgesetzt. Es gibt die Lust, es gibt den Sex, es gibt all diese Dinge. Und wir haben sehr wenig darüber gesprochen, sondern es war irgendwie einfach da. Ist weniger geworden, mal mehr, mal weniger. Aber ich weiß, es war sogar in der Beziehung quasi eher tabu. Also es war jetzt nicht so, dass wir uns hinsetzen und versuchen da zu kommunizieren, was wünschst du dir? Oder ich glaube, das ist so wichtig. Also diese offene Kommunikation, das ist sicher auch dieses Kultivieren, dass man aufeinander zugeht, auch was diese sexuellen Wünsche oder ja, nicht nur Wünsche, aber ja, den Sex einfach angeht. Und das ist etwas, was ich bin zwar jetzt in keiner Beziehung, aber ich date und habe jetzt auch schon mehrere Monate zum Beispiel jemanden gedatet. Und das ist der große Unterschied nach 5 Jahren Therapie und davor, danach, dass ich jetzt von Anfang an versuche, so gut ich kann, meine Wünsche zu kommunizieren oder auch Fragen zu stellen oder zu sagen, das brauche ich, das ist mir wichtig, nicht nur Sex angehen, sondern alles Mögliche. Also das eine Leben kann ich mit dem anderen nicht vergleichen. Es fällt mir auch nicht immer leicht, weil das ist auch, muss ich mich ja überwinden. Aber ich glaube, das ist so wichtig, auch in einer längeren Beziehung, dass man versucht, so offen wie möglich damit umzugehen, oder?
Das meine ich auch damit, wenn ich sage, wir brauchen einfach Wissen auf diesem Gebiet. Ja. Also es gibt ja diese Ansätze des Sexualunterrichts, hoch umstritten, immer wieder wieder abgesetzt etc. Aber es geht nicht nur um ein Wissen in der Sexualität, sondern es geht einfach um Wissen im Zusammensein. Und Sie haben es angesprochen, das Eingehen auf die Wünsche des anderen. Und zwar nicht nur zu glauben, zu wissen, was der andere wünscht, sondern ihn auch zuzuhören und ihm auch das artikulieren zu lassen und selbst es auch artikulieren zu können. Das sind alles Dinge, die könnten wir lernen. Also wenn wir einen Unterrichtsgegenstand hätten, Leben zum Beispiel, wo es darum geht, wenn es gibt ein großes Wissen auf dem Gebiet. Es gibt ein großes soziologisches Wissen, es gibt ein großes psychologisches Wissen, es gibt auch letztlich auch durchaus auch ein psychopathologisches Wissen, also was man alles falsch machen kann und was daraus entstehen kann. Wir haben ein eigenes Institut, das Institut für Sozialästhetik und psychische Gesundheit, wo wir uns genau mit diesen Fragen auseinandersetzen. Wissen gäbe es genug, aber die Vermittlung ist natürlich relativ schwer und die sollte eben dort ansetzen, wo wir beginnen, unsere ersten Begegnungserfahrungen zu machen, jetzt auch gegengeschlechtlich oder auch im Bereich der Liebesbeziehungen, also letztlich in der Schule schon. Ja. Das fehlt uns und dann ist es Learning by Doing und dann glauben auch wirklich viele Junge, weil sie ja heute Pornografie ist ja für jeden zugänglich, das ist es schon, die Zweisamkeit. Ne? Diese Turnübungen, die da mehr oder weniger ästhetisch oder unästhetisch dargestellt werden.
Aber da bin ich ja ein super gutes Beispiel. Ich habe eben zum Beispiel in meinen 20ern das alles nicht gewusst und habe einfach quasi entweder passiv-aggressiv oder einfach gar nicht darüber geredet und jahrelange Therapie jetzt gebraucht, um das zu lernen, dass ich gesund kommuniziere. Also
das Nachlernen ist immer wesentlich schwerer, als wenn man es lernt. Also es ist so wie bei einer Sprache. Ja. Wenn ich die Sprache von Kindheit auf lerne, dann kann ich es irgendwann perfekt. Wenn ich als Erwachsener beginne, eine Sprache zu lernen, ist es mühsam und viel schwieriger. Und genauso gibt es solche Entwicklungsfenster auch in der Begegnungsthematik.
Ja, und es ist so wichtig eigentlich, weil es könnte quasi so einfach sein, wenn man eben sich hinsetzt und wirklich offen miteinander redet.
Ja. Und dieses Lernen hört natürlich nie auf. Denn auch im Alter oder im zunehmenden Alter ist ja Erotik, Sexualität oder eben Liebe vor allem nicht abgeschafft. Sie ändert sich etwas. Mhm. Es ist natürlich der hormonelle Druck möglicherweise nicht mehr ganz so stark wie beim ganz jungen Menschen. Aber dafür eben auch der Wunsch nach Liebe, nach Geborgenheit, auch nach Sicherheit, körperliche Nähe und vieles andere mehr spielt eine große Rolle. Und natürlich auch durchaus beim einen mehr, beim anderen weniger die Sexualität. Und da bin ich bei einem sehr wesentlichen Punkt. Es wird immer wieder behauptet, was richtig ist, also wie oft es richtig ist und was man alles machen muss und was man nicht machen muss. Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Es gibt unter diesem Aspekt keine normale Sexualität, sondern normal ist all das, was für mich eben gut ist und was für mich auch in der Partnerschaft gut ist. Und alles andere ist nicht normal.
Also egal, welches Alter wir auch haben, es geht nicht darum, was die Gesellschaft uns vorredet, oder? Also diesen Sex zu haben oder so zu sein, wie auch immer, sondern was braucht mein Körper, was braucht meine Seele, was fühlt sich gut an für mich und das möglichst respektvoll auch zum Beispiel mit meinem Partner zu besprechen, oder?
Was möchte ich als ganzer Mensch? Was möchte ich als Mensch? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Wie möchte ich meine Gemeinschaft mit einem anderen Menschen gestalten? Mhm. Ja, da gibt es alle möglichen Varianten. Wichtig ist nur, dass man mit dem Partner zu einer Variante kommt, die eben für beide wunderschön ist. Mhm. Denn das Schöne, das gibt uns Kraft und gerade im Alter brauchen wir auch viel Kraft und der liebevolle Umgang ist wahrscheinlich die Kraftquelle schlechthin.
Also das ist eine Reise, die wir unser Leben lang einfach begehen, oder?
Eine wunderschöne, also
eine
hoffentlich.
Wunderschöne. Ja, ich hoffe auch. Also vielen Dank, Herr Professor, für diese schöne Folge.
Sehr, sehr gerne.
Wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, wir haben die Rubrik Die Publikumsfrage. Schreibt uns gerne zum Beispiel über Instagram Musalek und Tietze. Und in der letzten Folge dieses Zyklus werden wir dann uns mehr auf den Mann konzentrieren und die Rolle des Mannes auch im Jahre 2024. Vielen Dank und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta Gretschische-Bester.